ARD.
MDR Kultur. Café.
Zu Gast ist heute Josi. Und Josi ist mir aufgefallen als engagierte junge Frau in sozialen Netzwerken. Und da redet sie über ihre Herzensthemen, wie Frauenrechte oder Geschlechterungerechtigkeit. Stets unaufgeregt, mit einer Brise Humor, berichtet sie ernst auf TikTok und Instagram über diese Themen, die sie bereits als Kind interessiert haben. Josi ist übrigens anonym unterwegs, denn wer mehrere hunderttausend Follower hat, wird auch angefeindet. Die Fans sind aber in der Überzahl. Zumeist schauen Josis kleine Videos junge Frauen. Sie veröffentlicht fast täglich kurze Videos, die man sich dann am Handy anschauen kann, beispielsweise. Hier mal ein Höreindruck. Das ist ein Clip von ihr, erschienen am Internationalen Frauentag.
Heute ist der feministische Kampftag, auch Internationaler Frauentag genannt oder wie kapitalistische Konzerne gerne sagen würde, der Tag, an dem Frauen wirklich, wirklich in erster Linie nur Blumen wollen. Ich als Frau wünsche mir für diesen Tag vor allem die Sichtbarkeit und Bekämpfung folgender Zahlen. In 49 Ländern auf der Welt gibt es Stand heute keine Gesetze zu häuslicher Gewalt und wir wissen ja alle, vor allem Frauen sind Opfer von häuslicher Gewalt. In 45 Ländern gibt es keine Gesetze bezüglich sexueller Belästigung und in 112 Ländern ist die Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat. Und übrigens war bis 1992 die Vergewaltigung in der Ehe auch in Deutschland keine Straftat. Im vergangenen Jahr sind weltweit 85.000 Frauen und Mädchen durch Femizide gestorben. Das macht umgerechnet 232 Femizide jeden Tag weltweit. Von diesen ganzen Femiziden wurden 60% von Partnern und Angehörigen begangen. Das wiederum heißt umgerechnet, alle 10 Minuten tötet ein Mann seine Partnerin oder seine Angehörige. Dass diese Zahlen raus in die Welt getragen werden und sich vor allem die breite Masse für diese Zahlen interessiert, das ist mein Wunsch für den Weltfrauentag oder den feministischen Kampftag. Und Blumen könnt ihr mir an jedem anderen Tag schenken. Danke, tschüss.
Mein Gast heute ist Josi. Ich bin Anne Seiler. Hallo Josi, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Josi ist unter dem Pseudonym Josi schreibt auf den sozialen Netzwerken tätig und sie hat bei Instagram und bei TikTok ja, viele tausend Follower. Ich habe mal gezählt, also das sind 200.000 auf Instagram und knapp 400.000 auf TikTok. Der rote Faden, der sich durch Ihre Themen zieht, wenn Sie kleine Videos machen für die sozialen Medien, haben Sie selber geschrieben, sei der Feminismus. Warum zieht sich der Feminismus als roter Faden durch Ihre Themen, die Sie bearbeiten täglich?
Also das ist auch gar nicht so neu für mich, diese Arbeit. Ich hatte damals einen Blog, wo ich geschrieben habe. So ist auch ein bisschen mein Username entstanden, Josi schreibt. Und das ist aber schon sehr lange her. Das war damals auf Tumblr. Also vielen ist diese Plattform wahrscheinlich gar nicht mehr geläufig. Das ist schon relativ alt. Hatte das dann aber pausiert, bin vor knapp 3 Jahren dann wieder zu diesem Thema gekommen, habe gemerkt, okay, vieles läuft nicht so, wie ich das gut finde. Es gibt irgendwie viel, was mich auch sauer macht und habe dann quasi einen Weg gesucht, um ein jüngeres Publikum auch besser ansprechen zu können. Und so bin ich dann quasi zufällig dann bei Instagram und vor allem TikTok gelandet. TikTok war mir auch vor 3 Jahren noch gar nicht so geläufig, aber habe ich dann so ein bisschen mitentdeckt. Ja, das hat sich dann so ergeben und jetzt 3 Jahre später spreche ich immer noch darüber. Hätte ich selber auch nicht gedacht.
Vielleicht reden wir einmal über die Anfänge. Tumblr erinnere ich mich auch. Das war so eine Art Videoblog, konnte man da schreiben. Also mit Videos drehen und selber so Texte verfassen. Das war sehr poetisch,
ja.
Aber nicht so viele Leute unterwegs,
ja.
Und ist eine Weile her. Sie sind 1992 geboren und Sie sagen, Sie sind im Osten sozialisiert.
Ja.
Vielleicht gehen wir einfach mal noch ein Stückchen weiter zurück. Also woher kommt dieses Bedürfnis, über diese Themen zu reden? Gibt es da so Momente, wo Sie sich erinnern?
An gezielte Momente kann ich mich nicht so ganz erinnern. Woher aber wahrscheinlich das auch kommt, dass ich mich gerade so für Frauen einsetzen möchte, ist, dass ich in einer vorwiegend weiblichen Familie aufgewachsen bin. Also ich sag mal, eine sehr frauendominierte Familienstruktur hatten wir. Die Frauen, auch aufgrund der Tatsache, dass einige alleinerziehend waren, mussten einfach sehr, sehr stark sein und haben auch viele Hindernisse gehabt, die zum Beispiel Frauen in Partnerschaften ja weniger haben. Und bin da wahrscheinlich relativ früh mit gewissen Ungerechtigkeiten in Berührung gekommen, einfach weil ich es erlebt habe in meiner Familie. Früher als Kind war ich tatsächlich sehr schüchtern, aber sobald es irgendwie im Äußeren Ungerechtigkeiten gab, das waren dann immer die Momente, wo ich dann doch ein bisschen den Mund aufgemacht habe. Und dann bin ich älter geworden, größer geworden, mutiger geworden. Und das hat sich dann natürlich noch verstärkt. Also ich habe das auch auf der Straße, es muss gar nichts mit Feminismus zu tun haben. Wenn ich sehe, da passiert was und das finde ich nicht in Ordnung, da werde ich immer was sagen. Also da bin ich mir sehr sicher. Oder auch wenn mir was passiert, was ich nicht cool finde, ich mache immer den Mund auf. Das ist auch eine Eigenschaft, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich die habe. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, deshalb kann ich da irgendwie gar nicht so richtig anders, weil es so ein Grundcharakter ist. Aber genau, ich denke, die Sozialisierung durch meine Familie ist der Grund, warum es sich wahrscheinlich vor allem so auf Frauen und Frauenthemen bezieht.
Was sind denn die Werte, die Sie von diesen Frauen, die Sie großgezogen haben oder die im Umfeld waren, die Sie mitbekommen haben?
Die Frauen in meiner Familie waren sehr selbstständig, sehr stark. Ich bin nicht so aufgewachsen, dass wir jetzt eine männliche Person brauchen, um zum Beispiel handwerkliche Sachen zu machen, um irgendwas zu planen, um irgendwie was zu bezahlen. Das ist für mich selbstverständlich, dass Frauen das alleine machen können. So bin ich auch bis heute. Also fast alle meine IKEA-Möbel zu Hause habe ich selber aufgebaut, weil es mir auch einfach Spaß macht. Nicht, dass ich die Unterstützung nicht gehabt hätte. Ja, das und Unabhängigkeit, Stärke, aber halt, dass es auch nicht selbstverständlich ist. Also man muss mehr kämpfen, wenn man alleine ist als Frau. Das habe ich halt auch gelernt.
Meine Mutter hat mir zum Beispiel beigebracht, du musst selbstständig sein, du musst unbedingt unabhängig sein. Das war ganz, ganz wichtig. Also finanziell mach immer dein Ding. Und das zieht sich tatsächlich durch mein Leben durch. Können Sie das nachvollziehen? So ist es bei Ihnen ähnlich gewesen?
Ja, schon. Also beziehungsweise es wurde gar nicht so prägnant eindeutig gesagt. Aber zum Beispiel, da bin ich auch sehr stolz drauf. Meine Mama hat mir einen sehr, sehr guten Umgang mit Geld beigebracht. Deshalb, mir geht es immer finanziell gut, aber nur, weil ich halt weiß, wie man mit Geld umgeht. Wahrscheinlich war einfach damals bei uns nicht viel Geld da war. Es ist einfach eine Eigenschaft, die ich dann ganz unterbewusst vermittelt bekommen habe.
Ist dieses Aufwachsen im Osten, weil das war ja dann schon nach der Wende, ist dieses Aufwachsen im Osten nochmal was anderes, als es vielleicht auch im Westen war zu der Zeit?
Also ich kann das nicht 100% einschätzen, weil ich ja auch nur im Osten andere Ostfreunde hatte damals. Aber ich bin vor einigen Jahren fürs Studium ins Saarland gegangen. Ich habe nur 2 Semester studiert, also nicht groß der Rede wert. Das war so das erste Mal, dass ich so, ich sage jetzt mal, im tiefsten Westen war. Und ich habe schon gemerkt, dass die Leute ein bisschen anders sind. Ich finde, im Osten sind die Leute ein bisschen ruppiger, ein bisschen direkter. Es ist halt so, man sagt, was man denkt. Es kann manchmal nicht ganz so nett rüberkommen. Aber ich glaube, ja, dass ich das schon auch so ein bisschen in mir habe, dass ich da so sehr direkt bin. Dass es aber dann manchmal, glaube ich, von Menschen, die nicht so sozialisiert sind, auch ein bisschen falsch aufgefasst werden kann. Jetzt merke ich halt auch manchmal in meinem Content, ich sage Dinge sehr direkt und für andere ist es dann direkt aggressiv. Aber für mich ist so, wir reden hier alle so. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen der Unterschied vielleicht.
Kommen wir mal in diese Zeit, in der es wichtig war, so Freundinnen zu haben. Sie haben es gerade schon angedeutet. In der Jugend, Freundinnen untereinander, waren Sie da tatsächlich auch eher so zurückhaltend oder jemand, der beraten hat? Wie würden Sie sich da im Nachhinein beschreiben?
Ich war 100%ig schon immer feministisch eingestellt, aber ich habe das damals gar nicht so bezeichnet. Ich war halt einfach so, ich hatte Dinge gesehen, die mich gestört haben in Bezug auf Frauen, wie man mit Frauen umgeht, aber habe jetzt gar nicht gesagt, so, das ist Feminismus und so, ich lebe jetzt feministisch, das war einfach selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob sich das in meinen ersten Beziehungen wiedergespiegelt hat. Ich musste natürlich auch Dinge lernen, habe, glaube ich, auch Fehler gemacht, habe mich auch mal doof behandeln lassen. Genau, aber dann mit der Zeit bin ich gewachsen und habe das dann nicht mehr mit mir machen lassen. Aber dass da jetzt direkt der Feminismus einen Einfluss hat, das kann ich in Bezug auf Beziehungen jetzt nicht so direkt sagen. Das war einfach irgendwie da im Hintergrund.
Sie haben sich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen als Erzieherin.
Ich wusste tatsächlich nach dem Abitur gar nicht, was ich machen will. Gar keinen Plan. Ich habe mir dann ein Jahr quasi Auszeit genommen, wo ich dann aber verschiedene Praktika gemacht habe. Da hatte ich dann auch schon mal in der Kita irgendwie 2 Wochen oder so ein Praktikum gemacht. Und das war dann letztendlich der Startschuss, dass ich mich da für die Ausbildung beworben habe und dann die auch letztendlich absolviert habe.
Das heißt also auch zu Ende gemacht, auch
ja.
In dem Beruf gearbeitet?
Ja.
Im Kindergarten oder?
Genau, also in verschiedenen Bereichen. Ich habe im Frauenhaus gearbeitet. Ich habe aber die meiste Zeit in der Kita im Krippenbereich gearbeitet.
Diese Erfahrung Frauenhaus, das macht sicherlich doch auch noch mal was mit einem. Also ja. Als Journalistin habe ich auch schon Frauenhäuser besucht. Das war immer für mich, waren das für mich immer ganz bedrückende Orte.
Ja.
Gleichzeitig Orte, wo man wusste, okay, hier sind Frauen, die werden geschützt. Gleichzeitig denkt man, warum muss es die geben? Wie lange waren Sie da?
nicht allzu lange, eben aus den gleichen Gründen. Ich fand es emotional sehr schwer. Ich glaube, ein Jahr knapp, nicht ganz. Für mich war das dann auch irgendwann, dass ich das emotional nicht mehr tragen konnte. Also auch oft das Schicksal der Kinder. Ich kann das ja vielleicht mal ganz anonymisiert so einen Schlüsselmoment erzählen. Es gab eine Frau dort, die ist mit ihren Zwillingen zu uns gekommen, wirklich angekommen, grün und blau im Gesicht. Die Zwillinge waren wenige Monate alt und da haben wir auch eng mit dem Jugendamt zusammengearbeitet und es hieß, sie darf ihren Ex-Partner nur sehen, wenn irgendwie das Jugendamt oder so dabei ist und sonst gar nicht. Und dann sind so die Monate vergangen und irgendwann kam sie dann und meinte, sie ist jetzt erneut schwanger von ihrem Ex-Partner. Und die Absprache war aber, wenn sie den Kontakt sucht zu ihrem Ex-Partner, werden die Kinder weggenommen. Und es ist dann auch passiert. Das war einer dieser Momente, das hat mich wahnsinnig traurig und wütend gemacht, so zu beobachten, diese emotionale Abhängigkeit dieser Frau zu ihrem gewalttätigen Partner, dass sie diese emotionale Abhängigkeit über ihre Kinder stellt, die einfach jetzt in ein System reinkommen, aus dem sie eventuell ihr Leben lang nicht mehr rauskommen. Weil es ist ja in den seltensten Fällen so, dass Kinder ins Kinderheim kommen, ja, und danach einfach wieder in einer glücklichen Familie leben. Nee, also einmal in dem System drin, ist es schwer, da rauszukommen. Und das sind so Momente, die sehr wütend machen. Also das kann auch mal ein bisschen Angst machen, der Job. Ne? Man ist auch mal mit den Frauen dann irgendwie in der Stadt unterwegs und dann sind da mal irgendwie Männer, die dann so ein bisschen gucken. Oder man muss dann auch, wir hatten Momente, da müssten wir durch den Hintereingang wieder ins Frauenhaus rein, weil es einfach gefährlich war. Und da braucht man ein sehr, sehr, sehr dickes Fell.
Wir haben schon eben geredet über Frauenhäuser, über Gewalt gegen Frauen, über Beziehungen, wo Gewalt herrscht und wie schwierig das ist. Also nicht nur für die Beteiligten, sondern auch, wenn man sozusagen als Außenstehende das beobachtet und begleiten muss. Sie haben damals entschieden zu sagen, ich gehe aus dem Frauenhaus raus, aber trotzdem ist bei jedem Schritt, so scheint mir das, den Sie gemacht haben, beruflich auch, immer wieder was hängen geblieben, was dann zu dem geführt hat, was Sie jetzt machen. Also was ist danach passiert?
Ja, als ich dann die Arbeit im Frauenhaus aufgegeben habe, brauchte ich erstmal einen Kontrast, also was deutlich Positiveres und bin dann in den Kita-Bereich gekommen, habe dort in der Krippe gearbeitet. Da habe ich auch viele Jahre gearbeitet, das war sehr schön. Bin dann auch in der Zwischenzeit selber Mutter geworden. Hab dann aber tatsächlich, auch wenn ich den Beruf als Erzieherin sehr gerne mag, bin ich irgendwann auch so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Ich glaube, viele haben das zumindest aus den Medien mitbekommen, dass natürlich die Rahmenbedingungen der Erzieherin heutzutage sehr, sehr hart und schwer sind. Gerade für Menschen wie mich, die auch mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, wie in meinem Fall eine Angststörung, ist das nicht einfach. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, okay, ich hänge da in diesem Beruf, ich hänge so ein bisschen in meinem tristen Alltag. Ich gehe arbeiten, bin mit meinem Kind, gehe schlafen und das ist jeden Tag das Gleiche. Und ich habe gemerkt, ich mache nichts für mich. Bin dann auch in so ein psychisches Loch gefallen. Letztendlich war diese feministische Social-Media-Arbeit dann so ein bisschen das, was mich da rausgeholt hat aus diesem Loch.
Wie kam die Initialzündung? Haben Sie irgendwann mal Instagram aufgemacht, haben gesagt, ich glaube, der Content fehlt? Oder hat Sie jemand inspiriert? Wie kam das?
Ich sag's Ihnen, wie es ist. Es ist wirklich, es war eine Entscheidung, die habe ich an einem einzigen Tag getroffen und dann ist auch sofort quasi mein Instagram-Account online gegangen. Also ich saß zu Hause, war auch dann zu der Zeit krankgeschrieben aus psychischen Gründen und habe gemerkt, okay, ich muss irgendwas mit meinem Leben machen, was nur für mich ist und was mir ein positives Gefühl gibt, was mich befeuert, was mir irgendwie die Leidenschaft fürs Leben zurückbringt. Und dann habe ich mich daran erinnert, hey, ich habe doch damals diesen Blog geschrieben und das hat mir wirklich Spaß gemacht, mich da auch dann für andere einzusetzen und dachte mir, ich mache das jetzt einfach wieder. Wusste aber, okay, Tumblr ist nicht mehr zeitgemäß. 2022 war das ja zu dem Zeitpunkt und bin dann so quasi auf Instagram gelandet. Und es war wirklich eigentlich eine sehr impulsive Entscheidung, weil ich einfach was irgendwie verbessern wollte in meinem Leben. Und das hat sich sehr naheliegend angefühlt und war ja auch scheinbar eine gute Entscheidung.
Jeden Tag posten, also ich meine, das macht ja auch wahnsinnig viel Arbeit, auch wenn es nur kurze Videos sind. Da wächst man rein und plötzlich macht man nichts anderes mehr, oder?
Ja, ein bisschen war es so, genau. Also ich habe das angefangen dann nebenbei zu machen, noch nebenbei von der Arbeit. Ja, dann ist es aber immer mehr explodiert, genau so war es dann. Und dann kam auch erste Kooperationsanfragen, wo man auch so ein bisschen Geld verdienen kann. Und dann habe ich mich ja vor etwas über einem Jahr konnte ich mich dann tatsächlich damit auch selbstständig machen. Also dass ich dann wirklich meine Jobs gekündigt habe oder meinen Job gekündigt habe. Und seit über einem Jahr kann ich mich jetzt da voll und ganz drauf konzentrieren, auf die Arbeit.
Was sind Ihre Themen? Also ganz konkret, womit befassen Sie sich?
Genau, also Überthema ist immer so ein bisschen Feminismus. Ich greife gerne auch aktuelle Fälle auf, die einfach Menschen bewegen, sei es irgendwie aktuelle Femizide oder Fälle in der Politik, die irgendwie mit Frauen oder Frauenrechten zu tun haben. Ich nutze aber gerne auch Kommentare oder Aussagen, die ich online sehe, also sei es Videos von anderen Personen, die ich als diskriminierend oder irgendwie verachtend empfinde, da reagiere ich auch gerne drauf, versuche das mit einer Prise Humor, aber auch einer Prise Wissenschaft oder faktenbasiert einzuordnen, nutze auch Kommentare, die ich selber bekomme oder bei anderen lese und ein Aspekt ist dann auch immer mal wieder so meine Angststörung, das thematisiere ich auch, also diese Themen.
Hätten Sie gedacht, dass Sie so viel zu tun haben würden vor 3 Jahren, 3,5 Jahren?
Ja, ich glaube schon. Also tatsächlich schon. Ja, das Einzige, was ich tatsächlich, wo ich ein bisschen weniger zu tun habe, sind diese Reaktionsvideos. Also, dass ich zum Beispiel auf misogyne Männer reagiere. Die gibt es immer noch, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was ich ein bisschen rumgesprochen hat, ist, dass die nicht mehr wortlos hingenommen werden. Ich bin ja nicht die einzige Person, die so eine Reaktionsvideos macht. Das ist ja auch richtig und gut so. Da habe ich ein bisschen weniger zu tun. Also früher, vor 3 Jahren, habe ich wirklich, hätte ich jede Woche 4 Reaktionsvideos drehen können. Jetzt ist es einmal die Woche vielleicht. Also das hat sich tatsächlich ein bisschen verbessert. Ich glaube aber nicht, dass das Gedankengut verschwunden ist. Die Leute haben vielleicht nur ein bisschen mehr Sorge vor den Reaktionen online.
Misogynie, nochmal zur Erklärung, das ist Frauenhass, also der Fachbegriff für Frauenhass. Und in den Videos geht es oft darum, dass Frauen an den Herd gehören, wie Frauen sich zu kleiden haben, um Männern zu gefallen. Also nur, um mal ein paar Beispiele zu nennen.
Genau.
Wir gehen nochmal zurück zu dem Stichwort Femizide, weil ich glaube, das ist nach wie vor auch ein Begriff, der auch im Journalismus noch nicht so gängig ist. Es gibt immer noch die Beziehungstaten. Was sind Femizide?
Also in Deutschland war es im Jahr 2023 waren es 360 getötete Frauen. Also das ist fast jeden Tag ein Femizid. Ein Femizid ist im Grunde genommen die Tötung einer Frau. Also Femizid ist ja, ne, die Endung Zid kommt ja einfach von dem Töten. Also ganz plump und einfach erklärt, Tötungen, weil sie eine Frau ist. Oft gehen da Besitzansprüche mit einher. Also oft sind es tatsächlich, ich sage es jetzt einfach mal, weil es oft genutzt wird, Beziehungstaten, aber nur im Sinne von, dass sie halt oft in einem Beziehungskontext passieren. Oft basiert das Ganze auf patriarchalen Strukturen, also dass immer noch so ein bisschen das Gedankengut vorherrscht. Eine Frau ist irgendwie der Besitztum eines Mannes oder könnte irgendwie die Ehre eines Mannes beschmutzen und dadurch entstehen dann oft diese Tötungen. Wichtig zu erwähnen ist aber an dieser Stelle, dass egal, was eine Frau tut, selbst wenn sie die Ehre eines Mannes beschmutzen würde, rechtfertigt das niemals eine Tötung. Ne? Also die Gründe darf man niemals bei den Frauen suchen oder was sie gemacht haben. Die Gründe und die Schuld liegt immer bei den Tätern.
Genau, diese Schuldumkehr, die spielt ja ganz oft eine Rolle. Ne? Wir reden ja auch davon, wenn zum Beispiel bei sexualisierter Gewalt Frauen für ihre Kleidung angesprochen werden, rechtfertigt das auch keine Tat, nie und nimmer. Genau. Gab es ja auch übrigens schon andere Formate, die dann mal gezeigt haben, zum Beispiel in Ausstellungen, was Frauen anhatten, wenn sie vergewaltigt wurden zum Beispiel. Und das war nicht der kurze Rock in den meisten Fällen. Mhm.
Tatsächlich, ja. Also ich kenne diese Ausstellungen auch und ich finde die ganz traurig, weil man da auch Kinderschlafanzüge sieht in diesen Ausstellungen. Ne? Also da gibt es echt keine Grenze oft und auch kein, ja, es gibt nicht das eine Outfit. Aber ich glaube, es ist, habe ich letztens auch im Podcast drüber gehört, es ist für Menschen einfacher, die Schuld im Außen zu suchen, weil wir natürlich alle gerne sicher leben wollen. Ich gehe als Frau mit einem besseren Gefühl durch die Straße, wenn ich mir denke, naja, es sind ja nur die Frauen mit einem kurzen Rock und deshalb kann ich mich schützen, indem ich die nicht trage. Ne? Aber das gibt einfach ein Pseudo-Sicherheitsgefühl, sage ich mal, weil wir da uns irgendwie selber sagen können, die Welt ist nicht von Natur aus böse. Jeder macht was, damit einem was Böses passiert. Aber das stimmt halt nicht. Ne? Es ist leider nicht so, dass man sich da wirklich vor schützen könnte.
Und dann gab es auch kürzlich zum Beispiel so ein Kommentarvideo von Ihnen zu einer Frau, die sich von einer Joggingrunde gesichert hat, ne? Also sich so Lichter angesetzt hat und ein GPS, glaube ich, angeschaltet hat und dann kommen schnell Kommentare, dann steht dann drunter so nach dem Motto, wieso schützt du dich? Okay. Dich fässt eh keiner an. Mhm. Also ich meine, da fühlt man richtig die Explosion, oder?
Ja, ich hatte da ja auch dann ein Folgevideo zugemacht, dass es wir kennen so viele Fälle, wo sich vergangen wird an Kindern, Tieren, toten Menschen, Gegenständen. Also spätestens, wenn man diese Schlagzeilen mal liest, sollte eigentlich jeder Mensch verstanden haben, dass es da nicht um eine Optik geht. Es geht immer um eine Machtausübung, um eine Dominanzausübung. Das ist der Grund für sexualisierte Gewalt, nicht ein kurzer Rock oder meinetwegen das Level an Attraktivität der Person. Darum geht es eigentlich nie.
Es geht immer um Macht, genau, um Besitz und Macht. Das sind diese beiden. Manchmal hat man das Gefühl, es ist eine überkommene Sicht auf die Welt und dennoch sind wir jeden Tag damit konfrontiert.
Ja, es ist, glaube ich, schwierig, das zu ändern, weil wir halt schon seit Jahrhunderten damit leben und das immer weitergegeben wird. Und ich glaube, für viele Menschen ist es einfach schwer, das, was sie kennen, womit sie immer aufgewachsen sind, komplett über Bord zu schmeißen, weil sich das ganz fremd anfühlt. Und warum sollte ich denn was ändern? Es ist wahnsinnig unbequem. Und deshalb, glaube ich, geben wir das leider immer weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da den Mund aufmachen und einfach aufzeigen, hey, das tut eigentlich keinem gut, das tut ja auch Männer nicht gut, ne, diese Strukturen. Also wenn wir es irgendwie gesellschaftlich hinkriegen würden, dass eine gewisse Feinfühligkeit in der Menschlichkeit absolut nichts Uncooles ist, sondern komplett menschlich und so normal wie das Atmen, dann wäre das einfacher. Aber ich glaube, da braucht es wahrscheinlich einfach noch mehrere Jahre, dass einfach die neuen Generationen damit aufwachsen, mit dieser Normalität von Emotionen zeigen, nichts mit Gewalt lösen etc. pp.
Im MDR-Kulturcafé zu Gast Josi von Josi schreibt auf Instagram und TikTok. Über internalisierte Misogynie würde ich gern noch mal reden. Das ist Frauenfeindlichkeit, die uns quasi mitgegeben ist, die uns gar nicht bewusst ist. Was für eine Rolle spielt diese verinnerlichte Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft für eine Rolle aus Ihrer Sicht?
Also internalisierte Misogynie führt natürlich auch dazu, dass wir überhaupt Frauenfeindlichkeit in der Gesellschaft haben. Es ist nicht der Hauptgrund, das ist einer der Gründe. Genau, bei Frauen nennt man das oft internalisierte Misogynie. Ich glaube, viele würden es eher verstehen, wenn ich ein ganz plumpes Beispiel bringe wie Zickenkrieg oder so. Ne? Das sind so Begriffe, die hört man, wenn Frauen sich untereinander anzicken und so. Da spielt ganz oft einfach internalisierte Misogynie mit rein, weil wir auch so sozialisiert sind oft als Frauen, dass wir, um es mal zum Beispiel auf eine Karriere zu beziehen, dass es halt zum Beispiel an Karrierespitzen oder so nicht so viel Platz für Frauen gibt. Ne? Es ist immer begrenzt und deshalb natürlich sehen Frauen andere Frauen oft als Konkurrenz oder bei der Partnerwahl passiert das auch, ne? Dass man da andere Frauen als Konkurrenz sieht. Das ist halt sehr internalisiert und da fehlt irgendwie so ein bisschen der auch Zugang zu, der eigene. Und dadurch kommt es durchaus vor, dass Frauen andere Frauen abwerten oder bodyshamen, also ihre Körper kommentieren und abwerten. Oder ja, selber halt Frauen mit den gängigen Begriffen abwerten, hysterisch, überdramatisch etc. pp. Und das ja, hält leider diese Strukturen aufrecht, die wir eigentlich gerne abschaffen wollen würden. Oder ich zumindest.
Wie vermittle ich dieses Miteinander menschlicher sein als Voraussetzung dafür, dass wir quasi auch Feminismus leben können?
Also ich glaube, einfacher wäre es, eine jüngere Generation anzusprechen, weil ich glaube, da ist noch die größte Bereitschaft da, um zu lernen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem wichtig, alle Altersgruppen anzusprechen. Also ich will gar nicht sagen, dass man jetzt da einfach ältere Damen zum Beispiel ignorieren sollte. Man muss irgendwie einen Konsens finden, dass alle sich angesprochen fühlen und alle mit eingeschlossen werden.
Wie reagieren denn Frauen, wie reagieren denn Männer auf das, was sie machen, auf den Content, den sie anbieten?
In erster Linie positiv, weil vor allem die Leute kommentieren, die auch sich gerne meinen Content anschauen wollen. Aber natürlich bekomme ich auch viel negative Sachen ab, also viel Hass auch. Ich muss das einfach sagen, wie es ist. Der Hass geht in erster Linie von Männern aus. Also da will ich jetzt auch gar nichts irgendwie in eine Richtung schieben oder irgendwie hetzen. Das ist einfach eine Tatsache. Aber auch von Frauen bekomme ich manchmal selten ein bisschen doofe Kommentare.
Wie sieht denn das aus? Ich stehe früh auf und mein Postfach ist voll mit Hasskommentaren oder beziehungsweise Nachrichten dann.
Also in erster Linie, weil ich habe meine Datenschutzeinstellungen dementsprechend geändert, in erster Linie sind es halt Kommentare, weil mir Leute nicht mehr so einfach privat schreiben können. Ja, aber die Kommentare sind dann sehr vielschichtig, also von einfach nur sexistischen Äußerungen, sowas wie, ja komm, geh zurück in die Küche oder so, bis hin wirklich zu, ja, ich wünsche dir, dass du irgendwie von einer Gruppe Flüchtlingen erstochen oder vergewaltigt wirst. Also wirklich sehr, sehr drastisch. Also und alles dazwischen halt, ne?
Wie geht man damit um?
Ja, also ich glaube immer, dass man eine Grundresilienzfähigkeit braucht, um so einen Content zu machen. Nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, sowas zu machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es ist natürlich auch so, dass auch ich mit der Zeit gewachsen bin. Diese Kommentare haben mich am Anfang noch deutlich mehr tangiert. Heute lese ich, jemand will, dass ich erstochen werde. Und ich denke mir, ja komm, mach den Mund zu, ne, denke ich mir nur. Also ich nehme das schon deutlich weniger ernst. Also auch eine Angst, die ich früher empfunden habe bei solchen Kommentaren, die ist eigentlich nicht mehr wirklich da. Aber das ist auch, glaube ich, eine Lernerfahrung, weil ich auch einfach merke, hey, das sind am Ende des Tages in Anführungsstrichen nur Kommentare. Also die verstecken sich ja in 99,9% der Fälle hinter anonymen Accounts. Also ich habe da auch schon versucht, irgendwie mich hineinzuversetzen. Ich glaube, dass es bei vielen Menschen auch mit einem mangelnden Selbstwertgefühl zu tun hat. Irgendwie versuchen, sich selbst aufzuwerten, indem sie andere abwerten. Also ich glaube, kein Mensch, der komplett im Einklang mit sich selber ist, macht sowas.
Wenn wir jetzt mal die negativen Kommentare außen vor lassen. Sie stehen morgens auf, haben Sie schon eine Idee für den Content, den Sie an dem Tag kreieren wollen? Wie läuft das ab?
Das ist unterschiedlich. Also manchmal schon. Manchmal habe ich irgendwie ein Thema gesehen und denke mir dann, okay, morgen schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste, schreibe ich dazu irgendwie ein Skript oder so oder mache was dazu. Das kommt auch vor. Manchmal ist aber auch wirklich so, dass ich im Laufe des Tages irgendwas sehe auf Social Media und denke mir, ah, dazu will ich jetzt kurz was sagen. Da habe ich irgendwie eine Meinung zu. Also es ist so 50-50, würde ich sagen.
Also Sie arbeiten sich dann auch richtig in ein Thema rein. Also wir reden wirklich von Videos, die sind 30 Sekunden lang manchmal. Manchmal geht was 4-5 Minuten.
Ja.
Das wirkt immer alles so leicht, sehr kompetent natürlich. Aber das ist natürlich ohne Vorbereitung gar nicht zu machen, ne?
Ja, also zum Beispiel hatte ich mal ein Video, das war auch ein Reaktionsvideo tatsächlich. Da hat ein junger Mann gesagt, das war nämlich so mit meiner aufwendigsten Recherche, deshalb fällt mir das gerade ein. Ein junger Mann hat gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man nur mit Frauen zusammen ist, die noch Jungfrau sind. Weil wenn man dann mal später mit diesen Frauen ein Kind bekommt und die sind keine Jungfrauen mehr, dann wird die DNA der vorherigen Sexualpartner auf deren gemeinsames Kind übergehen. Und das ist natürlich wissenschaftlich gesehen absoluter Schwachsinn. So ein Phänomen gibt es, aber das hat man einzig und allein nur bei Fruchtfliegen beobachtet. Und wir können natürlich Menschen nicht mit Fruchtfliegen gleichsetzen. Und da habe ich dann sehr, sehr viel recherchiert und da wirklich die ganzen biologischen Fachbegriffe genutzt. Habe da sehr, sehr viel recherchiert, wirklich ein Skript geschrieben, die Quellen eingeblendet, mich auch durch englischsprachige Studienergebnisse gelesen. Sowas dann schon. Aber dann gibt es auch Tage, da mache ich ein Reaktionsvideo und da geht es gar nicht so um Quellen und Statistiken, sondern einfach nur meine Meinung. Das passiert dann eigentlich sehr unvorbereitet und spontan. Also das Schneiden dauert dann manchmal auch so ein bisschen, ne? Also und Untertitel machen und so. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Aber genau, das geht dann schneller auf jeden Fall, als wenn ich vorher ein Skript schreibe.
Aber man kann schon von einem 8-Stunden-Tag reden oder mehr sogar.
Also wenn ich wirklich ein Skript erstelle, dann auf jeden Fall, beziehungsweise teile ich mir das dann meistens auf mehrere Tage so ein bisschen auf. Ich arbeite nicht immer 8 Stunden am Stück. Das ist halt dann auch so ein bisschen das Positive an der Selbstständigkeit, wenn man die sich erarbeitet hat, dass man sich das selber einteilen kann und dann macht man da ein paar Stunden, da ein paar Stunden. Genau, aber es ja, erfordert schon wirklich mehrere Stunden, das auf jeden Fall.
Und es bedarf natürlich auch Disziplin.
Auf jeden Fall, ja. Und gerade finde ich im Social-Media-Bereich, ich habe auch Phasen, denke ich mir, ach, ich habe jetzt 2 Wochen lang eigentlich gar keine Lust, was zu machen. Kann man machen, wenn man das möchte. Aber gerade im Social-Media-Bereich ist der Algorithmus der einzelnen Plattformen da sehr undankbar. Also man wird da eher belohnt von den Plattformen durch Reichweite, weil man halt wirklich regelmäßig alle paar Tage was online stellt.
Apropos Reichweite, wie hat das funktioniert? Also man steigt ein, Sie sind eingestiegen 2022 und dann tut sich erst lange nichts und dann schnellt das nach oben, die Followerzahlen. Wie läuft das?
Ich hatte da großes Glück. Also ich glaube, die ersten wenigen Wochen ja, hat sich wirklich gar nichts getan. Die Leute entdecken den Account ja auch nicht einfach so spontan. Aber dann ging das eigentlich relativ rasant bergauf, vor allem auf TikTok. Also ich merke, dass auf TikTok mehr, ich sage jetzt mal, Verkehr ist. Also da sind mehr Leute irgendwie unterwegs. Deshalb hat man da eine sehr gute Chance, irgendwie Reichweite zu bekommen und auch relativ schnell.
Was glauben Sie, mögen die Leute an Ihnen oder hauptsächlich Frauen, junge Frauen nehme ich an?
Ja, genau, hauptsächlich junge Frauen. Ich glaube, so Altersgruppe 18 bis Mitte 20 ist so meine Hauptaltersgruppe, die ich anspreche oder die Leute, die mir ich ansehen. Kann es anhand der Kommentare halt sehen, das Feedback, was ich bekomme. Viele Menschen schätzen an mir Wert, ja, die Art und Weise, wie ich Wissen vermittle. Also einerseits sehr ruhig und sachlich und habe wohl auch eine ganz gute Erzählweise, bekomme ich oft gefeedbackt. Aber dass ich da auch immer versuche, eine Prise Humor und Sarkasmus auch so ein bisschen einzuspielen, klappt natürlich nicht bei jedem Thema. Bei manchen Themen habe ich doch einfach keine Lust, gerade witzig zu sein, weil mich das selber so sehr aufregt. Aber das sind so die Dinge, die die Leute an mir zu schätzen wissen.
Wie sieht es aus mit der Entwicklung des Feminismus aus Ihrer Sicht? Hat sich da viel getan? Haben sozusagen Frauen früherer Generationen, haben die schön vorgearbeitet? Haben wir es jetzt einfacher oder ist es so schwer wie nie?
Also die früheren Generationen haben da ganz, ganz viel Arbeit geleistet. Ich würde fast sagen, dass man das eigentlich nicht so richtig mit heute vergleichen kann. Also durch frühere Feministinnen haben wir das Wahlrecht, haben wir Entscheidungsfreiheit, dürfen wir ein eigenes Bankkonto haben, selber arbeiten gehen. Das kann man kaum mit den Errungenschaften von heute vergleichen, weil das ganz, ganz große Menschenrechte sind. Was sich geändert hat, meiner Meinung nach, ist aber, dass Feminismus heutzutage salonfähiger geworden ist. Also es ist mehr in der Allgemeinheit angekommen. Ich würde sagen, sehr viele Frauen. In meinem privaten Umfeld würde ich sagen, jede Frau, und auf die Allgemeinheit bezogen würde ich sagen, generell viele Frauen würden sich immer mehr als Feministin bezeichnen. Auch unter Männern sehe ich das immer mehr. Das kann man positiv sehen, aber auch negativ, weil was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass wir auch dadurch, dass es so normal geworden ist, ein bisschen zu schnell auch mit dem Feminismus-Label um uns werfen. Das heißt, wir sehen Frauen, die würden sich vielleicht gar nicht selber als Feministin bezeichnen, die tun aber irgendwas, was die breite Masse als kritikwürdig bezeichnen würde, und dann werden diese Frauen dann abgewertet als Feministin. Ne? Also das ist auch irgendwie schon für manche zur Beleidigung geworden. Gleichzeitig ist auch Antifeminismus immer mehr salonfähig geworden. Also eine Frau abzuwerten als Feministin sieht man sehr oft, wenn vor allem eine Frau sexuell sehr selbstbestimmt lebt, auch gerade bei SexarbeiterInnen, dann werden die oft als Feministin irgendwie abgewertet oder so. Die würden, also erstens, muss man das abwerten? Denke ich nicht. Jeder soll seine eigenen Entscheidungen treffen, ne, wie er sich sexualisieren möchte oder als was er arbeiten möchte.
Aber das hat ja eine Geschichte, ne? Also die Wertigkeit von Menschen anhand ihrer Arbeit, zum Beispiel beim Thema Prostitution, das gibt's ja schon immer.
Ja, genau. Und jetzt sehe ich das zumindest auf Social Media immer öfter, dass man diese Frauen dann auch als Feministin abwertet. Inwiefern das jetzt da zusammenhängt, muss man jetzt vielleicht nicht 100% verstehen, kann ich auch nicht. Aber das, oder das finde ich auch sehr, sehr absurd, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wenn man Frauen sieht, die vielleicht nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, werden diese auch oft als Feministin abgewertet, weil immer noch so ein bisschen der Konsens da ist. Ja, Feministinnen haben alle Achselhaare, haben alle bunt gefärbte Haare. Ne, ob das jetzt schön oder hässlich ist, das will ich überhaupt nicht bewerten. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber für eine breite Masse ist es halt nicht das gängige Schönheitsideal. Und deshalb wird es halt dann oft abgewertet.
Und es steht immer im Zusammenhang damit, dass Frauen, so zumindest der gängige Konsens dann offensichtlich in dieser Bubble, also von Leuten, die der Meinung sind, Frauen müssen sich schön machen, dann immer für die Männer.
Genau.
Das heißt, wenn sie aussehen, wie sie gerne für sich das möchten, dann stimmt mit denen was nicht. Dann sind sie wahrscheinlich Feministinnen.
Ja, genau. Dann wird es abgewertet und so nach dem Motto, wie können sie es wagen, nicht schön für Männer zu sein. Ne? Und dann wird auch oft gesagt, ne, die werden ja dann eh keinen Mann kriegen, weil welcher Mann will denn diese Frauen? Ja, auf vielleicht geht es ihnen auch gar nicht darum. Ne? Das vergessen dann viele.
Was gibt es noch für Phänomene, die Sie gerade auch in Social Media so merken, auch bei den jüngeren Generationen, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, in einer älteren Generation, verrückt, dass es sowas heutzutage noch gibt?
Dass dieser Antifeminismus immer salonfähiger wird. Also, dass wirklich Leute gar keine Scham haben, irgendwie online Aussagen zu tätigen, wie, ja, eine Frau ist für mich wertlos, wenn sie dies und jenes tut. Also ganz oft wird dann immer wieder gesagt, ja, wenn sie keine Jungfrau ist. Also da sind irgendwie ganz viele drauf versteift, ne, dass dann eine Frau komplett ihren Wert verliert, wenn sie zuvor schon mal mit einem Mann geschlafen hat. Oder eine Frau ist für mich wertlos, wenn sie nicht kochen kann. Also diese drastischen Begriffe auch, ne, gleich wertlos zu sagen, weil Kochfähigkeit fehlt. Also das ist für viele ganz normal geworden, wirklich das zu sagen. Oder dann fallen auch nicht nur Begriffe wie wertlos, sondern wirklich, dann ist ist sie eine Hure? Also was hat denn jetzt kochen können mit Hure sein zu tun? Also den Zusammenhang gibt es da gar nicht. Aber dass das einfach so ganz flapsig online gesagt wird, da werden da Beiträge gemacht, da wird das geschrieben. Ja, da gibt es für viele gar keine Hemmschwelle. Das finde ich echt krass zu beobachten. Also ich, selbst wenn ich diese Ansicht hätte, habe ich natürlich nicht. Ich würde mir das gar nicht trauen, das so online einfach zu sagen. Also am besten, Frauen dürfen schon selbstbestimmt leben, aber halt bitte nur zu Hause, ne, wo es niemand sehen kann. Das ist ja ein totaler Widerspruch, aber das...
Wachsen da jetzt in patriarchalen Strukturen lebende Männer und Frauen nach? Oder ist das eine Gegenreaktion auf frei und ganz selbstverständlich gelebten Feminismus?
Beides, würde ich sagen. Also natürlich werden diese Menschen immer wieder, ich sage jetzt mal, reproduziert. Ne? Also Menschen, die solche Aussagen tätigen, werden auch irgendwann vielleicht Kinder bekommen und ihre Kinder natürlich gleich erziehen. Aber wir beobachten das ja auch zum Beispiel in anderen Ländern, wenn wir das jetzt mal auf Emanzipation und Straffälle beziehen. Zum Beispiel die skandinavischen Länder haben eigentlich die größte Gleichstellung von Mann und Frau. Also dort sind die Frauen mit am emanzipiertesten. Und
also politisch, ne?
Genau, so. Und trotzdem erleben wir dort mit die höchste Gewaltrate gegen Frauen in Europa. Ne? Also es ist ja ein Widerspruch. Und das sieht man, glaube ich, öfter, dass einfach, ja, das ist super unbequem, wenn du ein Mann bist und irgendwie in patriarchalen Strukturen lebst und eigentlich nicht immer spüren diese Männer das, aber im Grunde genommen wirst du irgendwie bevorzugt von der Gesellschaft, dann ist es natürlich super unangenehm, wenn man jetzt versucht, das irgendwie auszugleichen, ne? Und da irgendwie an deinen Glaubenssätzen komplett rüttelt. Wir würden da jetzt nicht mit Aggressivität reagieren, aber manche Menschen, ja, weil eben beigebracht wird, Aggressivität und Wut und Stärke ist männlich, also reagieren sie auf diese Veränderung genau mit diesen Eigenschaften.
Mir ist es auch aufgefallen, auf Social Media tatsächlich, diese Männlichkeitsattribute werden hochgehalten. Also Mann ist plötzlich rohes Fleisch. Das ist ja gerade der absolut neueste Kick. Ja. Gleichzeitig werden zum Beispiel feministische Männer, also Männer, die sich ihren Gefühlen stellen, das hatten wir ja vorhin auch, ausgelacht für ihre Feinfühligkeit. Also sind wir da wirklich weitergekommen? Ist das eine Reaktion, die dann irgendwann dazu führt, dass wir uns dran gewöhnen?
Also individuell betrachtet ist es natürlich wahrscheinlich schwierig einzuschätzen. Es wird immer solche und solche Menschen geben, wie es auch schon immer gab. Ein bisschen Hoffnung macht ja vielleicht die bisherige politische Entwicklung in Deutschland, ne, dass wirklich darüber diskutiert wird, sollen wir Paragraph 218 abschaffen, ne, dass es wirklich ein realistischer Punkt ist. Wie gesagt, was sich auch für die Menschenrechte getan hat in den letzten Jahrzehnten für Frauen in Deutschland, das gibt ja schon so ein bisschen Hoffnung, dass sich so zumindest auf politischer Ebene was Positives verändert. Aber wie ich gerade schon mit dem skandinavischen Beispiel meinte, das führt aus irgendeinem absurden Grund auch oft zu einer gewissen Radikalisierung bei Menschen. Ne? Also manchmal hat man das Gefühl, umso besser es den Menschen eigentlich gehen könnte, umso mehr läuft auch irgendwie rückwärts. Also ganz paradox irgendwie.
Das in die Schulen zu bringen, würde das aus Ihrer Sicht Sinn machen? Also Mädchen und Jungen beizubringen, wie Menschen sich verhalten können, um gut miteinander klarzukommen. Weil am Ende geht es ja tatsächlich um die Menschlichkeit, nicht um dieses Frausein und um das Mannsein, sondern sich erstmal so entfalten können, dass man sich gesund, glücklich fühlt und Beziehungen eingehen kann zum Beispiel. Gehört das in die Schule, gehört das in den Kindergarten? Müssen wir daran arbeiten, dass das so früh wie möglich tatsächlich auch ankommt bei den Leuten?
Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall in den Kindergärten damit anfangen. Ich glaube, in der Schule wäre es dann fast schon zu spät, wenn vorher gar nichts passiert. Was aber auch wichtig ist, ist, dass es vorgelebt wird. Weil es eine Sache, ob ich jetzt den Kindern ein Buch vorlese zur Gleichberechtigung oder ob ich es halt wirklich lebe. Was ich auch schön fände, wäre, wenn es mehr Männer in den Erzieherberufen geben würde. Ich weiß aber auch aus Erfahrung, dass es denen auch nicht leicht, also es wird denen oft nicht leicht gemacht. Ne? Die erleben dort auch eine gewisse Form der Diskriminierung, Vorurteile. Auf jeden Fall. Genau, das würde aber, glaube ich, viel bringen. Ich bin da auch oft am Nachdenken. Ich denke mir auch, ja, brauchen wir mehr Angebote in den Bildungseinrichtungen. Aber dann denke ich mir oft auch, okay, dann gehen diese Kinder nach Hause und da wird das genaue Gegenteil gelebt. Ne? Was wird sich da letztendlich durchsetzen? Die Familie, die man schon seit Anfang an kennt, oder die Schule und der Kindergarten? Also ich glaube, das ist echt schwierig, wenn du da diese krassen Kontraste hast, familiär und Schule. Ja, dann hast du echt eine 50-50-Chance, dass sich da was ändert. Wenn natürlich die Eltern auch schon irgendwie neutraler oder zumindest in diese Richtung eingestellt sind, dann glaube ich, hat man da sehr, sehr gute Chancen. Aber irgendwie müsste man im Grunde genommen auch die Familien erreichen.
Sie sind jetzt auch über die sozialen Medien hinaus bekannter oder werden immer bekannter, werden angefragt.
Ich hatte das auch immer öfter, dass ich jetzt für Podiumsgespräche angefragt wurde, Panel Talks nennt man das ja auch oft auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ich habe schon einen Vortrag gehalten, letztes Jahr war ich in Kiel und in, noch irgendwo war ich. Ich habe auf jeden Fall schon auch einige Vorträge gehalten, das macht auch Spaß. Genau, und kann da auch quasi live, echt und in Farbe ein bisschen mein Wissen vermitteln und vor allem auch besser mit den Menschen interagieren. Genau, also das nimmt auch immer mehr zu, diese Anfragen.
Jetzt hat es in den letzten 3, 3,5 Jahren eine riesige Entwicklung gegeben. Man kann ja trotzdem mal fragen, Josi schreibt, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Oh ja, gute Frage. Tatsächlich, ich finde, Social Media ist irgendwie auch so eine Plattform, da wird man, glaube ich, nicht ewig alt drauf. Also ich weiß nicht, also jetzt gerade mache ich es noch gerne, aber ich weiß nicht, ob ich in 5 Jahren noch Kurzvideos auf Instagram machen will, ob ich mir in 5 Jahren noch in den Kommentaren durchlesen will, dass ich eine dumme Kuh bin irgendwie und in die Küche soll. Also ich würde diese Arbeit grundsätzlich gerne noch lange so weitermachen, aber halt auch auf andere Medien übertragen. Also vielleicht kommt da irgendwann mal noch ein Buch oder öfter genau für Vorträge angefragt. Also ich bin da offen. Ich schaue einfach mal, was kommt. In 5 Jahren kann sich ja doch noch viel entwickeln.
Aber das Thema bleibt, oder?
Stand jetzt würde ich sagen schon. Also wie gesagt, ich habe keine Glaskugel zum Reinschauen, aber Stand jetzt würde ich sagen schon.
Gibt es schon Ideen für das Buch oder ist das jetzt einfach nur mal so in die Zukunft gesprochen?
Also wir haben da schon so ein bisschen Ideen. Wir sind da schon so ein bisschen am Austausch mit Verlegen, aber dabei werde ich es jetzt erstmal belassen.
Social Media ist tatsächlich nichts für immer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das irgendwann so, man sich irgendwann das Gefühl hat, weiterentwickeln zu wollen, weil man dann aus diesem Kasten da rauskommt, aus dieser Kurzlebigkeit auch von diesen Videos. Ne? Also man hat dann wahrscheinlich das Bedürfnis auch nach längeren Formaten, oder?
Das kann gut sein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe auch auf Social Media nur so sehr junge Leute. Ich kann mir auch vorstellen, ich bin jetzt fast 33, in 5 Jahren bin ich Ende 30, dass ich doch einfach aus dem Rahmen falle, weil ich glaube, die Leute wollen auch junge, neue Menschen immer wieder sehen. Ne? Vielleicht ist man doch einfach gar nicht mehr so interessant. Das kann auch sein. Weiß ich nicht.
Wir werden sehen.
Genau.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Josi von Josi schreibt auf Instagram und TikTok bei MDR Kultur, im MDR Kultur Café zu Gast. Dankeschön und alles Gute.
Vielen Dank.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.